Wir lesen heute im 10. Kapitel des Hebräerbriefes weiter. Das ist der letzte Abschnitt, der in der Aufteilung der Schrift überschrieben ist mit der Vorrang und die Endgültigkeit des Priestertums Christi. Da lesen wir die Verse 1 bis 18. Denn das Gesetz hat den Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Alle Jahre muss man opfern, immer einerlei Opfer, und es kann nicht die da opfern vollkommen machen. Sonst hätte das Opfern aufgehört, wo die, so am Gottesdienst sind, kein Gewissen mehr hätten von den Sünden, wenn sie einmal gereinigt wären, sondern es geschieht dadurch nur ein Gedächtnis der Sünden alle Jahre. Denn es ist unmöglich, durch Ochsen und Bocksblut Sünden wegzunehmen. Darum, da er in die Welt kommt, spricht er, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, den Leib hast du mir bereitet. Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich, siehe, ich komme, im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue Gott deinen Willen. Nachdem er weiter oben gesagt hat, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, sie gefallen dir auch nicht, welche nach dem Gesetz geopfert werden, da sprach er, siehe, ich komme zu tun Gott deinen Willen. Da hebt er das erste auf, dass er das andere einsetze. In diesem Willen sind wir geheiligt auf einmal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Und ein jeglicher Priester ist eingesetzt, dass er alle Tage Gottesdienst pflege und oftmals einerlei Opfer tue, welche nimmermehr können die Sünden abnehmen. Dieser aber, da er hat ein Opfer für die Sünden geopfert, das ewiglich gilt, sitzt er nun zur Rechten Gottes und wartet hinfort, bis dass seine Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Denn mit einem Opfer hat er in Ewigkeit vollendet, die geheiligt werden. Es bezeugt uns aber, dass auch der Heilige Geist, denn nachdem er zuvor gesagt hatte, das ist das Testament, das ich ihnen machen will nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn will ich es schreiben. Und ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Wo aber derselben Vergebung ist, da ist nicht mehr Opfer für die Sünden nötig. Soweit dieser Abschnitt aus dem Hebräer 10. Die vollkommene Heiligung. Vollkommene Heiligung. Das Gesetz Gottes und die Opfer des Gesetzes sind ja, wie wir uns immer wiederholt jetzt gesagt haben, nur eine Vorschattung auf die Gesamterfüllung der Gebote und der Versöhnung wegen der Übertretung der Gebote. Jesus Christus, er ist der eingeborene Sohn Gottes, hielt nicht nur alle Gebote, wie es in Matthäus 5, 17 steht, dass er das Gesetz und die Gebote erfüllt hat, sondern er vereinigte zugleich in sich selbst die fünf Opferarten, die im alten Bund gegeben werden mussten. Also alle fünf Opferarten in ihm zu dem einen Opfer, so wie es auch in 3. Mose 1 bis 5 in den Kapiteln beschrieben steht, diese fünf unterschiedlichen Opfer. Da war zum Beispiel das Brandopfer, das ist ja ein Ganzopfer, da wird alles verbrannt. Die Ganzhingabe, Jesus Christus an unserer Stelle, er gab sich ganz hin. Er hielt nicht zurück. Wir haben schon gelesen, die Deckungsgleichheit seines Handelns war vorhanden. Er tat nichts aus sich selbst, sondern was der Vater tat, tat auch gleicherweise der Sohn. So mit Ganzhingabe, keine Eigenmächtigkeiten mehr, keine eigenen Wege, keine Empfehlungen, wie der himmlische Vater mit den Menschen handeln sollte. Er tat genau das, was der himmlische Vater tat und sagte. Also ganz Hingabe und somit nicht nur die ganze Hingabe im Gehorsam auf das Wort hin, sondern auch des Leibes, in den er gekommen war, Auch den gab er ganz hin, bis in den Tod. Er war gehorsam, und dann ist immer der kleine Zusatz noch zu lesen, ja, gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Also zwiefache Gehorsam, einmal im Blick auf das Wort, die Handlungen und im Blick auch auf die eigene Person, die dann bis in den Tod hineingegeben werden musste. Gehorsam bis in den Tod. Das Brandopfer, also vereinigte er in sich selbst. Auch das Speisopfer und Friedensopfer. Speisopfer war ja ein Dankopfer von den Gaben des Feldes. Und das Friedensopfer ein Dankopfer von den Tieren. Und darum steht ja in Psalm 50 auch, opfert Gott Dank. Opfert Gott Dank. Bezahlt ihm die Versprechungen. Und Jesus Christus hat auch dieses Dankopfer in sich erfüllt. In Johannes 11, Vers 41 sagt er ja auch, ich danke dir, dass du mich erhörst. Du erhörst mich immer. Ich danke dir, Dankopfer, dafür, dass du mit mir bist und mich erhörst. So brachte er das Volk Israel und sollte auch Dankopfer bringen. Danke für deinen Segen, den du gegeben hast, auf dem Felde, bei den Tieren, in verschiedenen Situationen. Danke, dass du mich erhörst. Das Sündopfer, das war ein Opfer, Tieropfer für begangene Sünden. Und das Schuldopfer war auch ein Tieropfer für versehentlich begangene Sünden. Auch das vereinte Jesus Christus in sich selbst. Er wurde ein Sündopfer. Ich gebe mein Leben freiwillig für viele, für die, die es auch annehmen werden. Ich gebe mein Leben zu einem Opfer. Also all diese fünf Opfer, die Israel geben sollte und gegeben hat, vereinigte Jesus in sich selbst. Er wurde ein Sammelopfer vor Gott, ein reines Opfer, ein vollkommenes Opfer in all diesen Bezügen. Ehre, Dank und demütiges Bitten um Vergebung, echte Buße, echtes Opfer für Sünde und echte Hingabe zum Leben und zum Dienst vor dem himmlischen Vater ist allein in ihm, in Jesus Christus, gegeben. Denn auch demütiges Bitten, es ist ja immer wieder erstaunlich, wenn wir das lesen, wir können es gar nicht verstehen, dass Jesus Christus vom Kreuz demütig bat für die Menschen. Er blutete, er hatte Schmerzen, der Körper war kaputt, alle Beine und die Knochen, so heißt es, wurden wie zertrennt, alles schmerzte. Und er bat demütig, Vater, vergib ihnen. Demütig. Ja. Das erfüllte sich alles in ihnen. Vater, vergib ihnen. All das, was wir nicht können, was wir versuchen, aber oft nicht können, so demütig zu beten. Also er vereinigte in sich die fünf Opfer und gab dadurch dem Vater im Himmel an unserer Stelle wahre Ehre, Ehrerbietung, wahren Dank, wahres demütiges Bitten und echte Buße über Versagen. Sie wissen nicht, was sie tun, vergib ihnen. Ein echtes Opfer, eine echte Hingabe, einen echten Dienst. Denn unsere Ehrerbietung Gott gegenüber, unser Dank, unsere Buße, unser Opfer, unsere Hingabe sind zu gering, als dass sie vor Gott gelten könnten. Zu gering. Wenn sie nicht im Schatten der Ehrerbietung, des Dankes, der Buße, des Opfers, der Hingabe Jesu wären, würden sie nie ankommen vor dem Thron Gottes. Nie. Weil wir nicht befähigt sind, diese wahre Ehrerbietung vor Gott zu geben. Es steht ja in der Schrift, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Auch das fällt uns ja schon schwer. Wie viel schwerer ist es, mit wahrer Ehrerbietung vor Gott zu stehen, wenn wir es ja noch nicht mal im sichtbaren Bereich von Mensch zu Mensch schaffen. Wenn wir noch nicht mal dankbar sein können von Mensch zu Mensch, in Wahrheit. Wie können wir eine echte Dankbarkeit haben vor Gott? Wir brauchen Jesus. Er gibt den echten Dank, das echte Opfer und die wahre Hingabe. Wie oft reden wir auch in unserem Leben von Hingabe und beten sogar darum, Herr, ich will mich dir hingeben. Und wir tun es aber gar nicht. Wir haben so eine Form von Art der Hingabe, aber keine echte. Nicht tiefgreifend, nicht absolut. Nur in Jesus Christus ist dies möglich geworden. Was wir zu geben hatten und haben, ist zu gering. Alles hat Jesus in sich für uns vollbracht. Das Gesetz, was gegeben wurde auf dem Sinai, war ja nur, so haben wir gelesen, der Schatten dessen, der die Vollkommenheit ist. Und für die glaubenden Menschen brachte, die Vollkommenheit brachte. Denn er ist das Wort. Im Johannesevangelium steht, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Das war im Anfang bei Gott. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Wir sehen, Jesus ist das vollkommene Wort. Und das Gesetz, das Wort, ist nur ein Schatten von diesem vollkommenen Wort. Ein Schatten. Und wir haben gelesen, der Schatten hat das nicht das Wesen des vollkommenen Wortes selbst, sondern ist nur ein Schatten. Genauso, wenn ein Baum einen Schatten wirft, weil die Sonne von einer Seite auf ihn scheint, dann sehen wir zwar ein Abbild des Baumes auf der Erde, aber das Wesen des Baumes ist nicht da drin. Es ist nur ein Schattenbild. Und somit ist das Gesetz auch nur ein Schatten von dem, der das Wort ist, dem Vollkommenen. Und wir sollten hineingenommen werden in das vollkommene Wort, in den Vollkommenen hinein. Das Gesetz und die Opfer des Alten Testamentes sollten nur eine Erinnerung an die Sünde wachhalten und das Bewusstsein darüber wachhalten, bis zur gänzlichen Erlösung durch das Opfer, das Blut Jesu, das Opfer des Vollkommenen für uns, die Unvollkommenen. Diese Opfer sollten immer deutlich machen, denke daran, du bist ein Sünder. Vergiss das nie. Und du brauchst Erlösung. Wir vergessen ja schnell, wir können das ja an uns selbst beobachten und beobachten das auch, wer eine Familie hat, an den Kindern. Wie oft sagt man den Kindern etwas und sie tun es nicht aus Ungehorsam, sie haben es vergessen. Und dann sagt die Mutter, ja, ich reg mir ja den Mund fusselig. Ja, das ist ein Ausdruck dafür, ich sage dir das immer wieder dasselbe. Und es geschieht nicht, aber nicht, weil das Kind das nicht tun wollte, sondern beim nächsten Schritt hat es das schon wieder vergessen. Es muss ständig erinnert werden, ach ja, ja, und schon wieder einen Schritt weiter vergessen, nochmal erinnert, ja. Und so müssen wir uns das vorstellen mit den Opfern im Alten Testament. Sie dienten zur Erinnerung daran, in welchem Zustand sich der Mensch befindet. Denn wenn er das vergisst, dann hofft er auch nicht mehr auf Erlösung. Und wir lesen im Neuen Testament, dass viele das vergessen haben und fragten sich, warum brauchen wir hier einen Messias, der am Kreuz stirbt? Wir brauchen den nicht. Wir haben alle Gebote gehalten. Sie haben vergessen, dass sie durch und durch so sündig sind und sich selber durch nichts verbessern und erlösen können. Haben sie vergessen. Der Tempeldienst hatte ja auch aufgehört. Die Opfertiere wurden ja auch gerade in der babylonischen Gefangenschaft, nicht? Da gab es ja dann, der Tempel war ja zerstört, ja, gab es keine Opfer mehr. Und nach der Zerstörung des zweiten Tempels gänzlich unter den Römern, ja, da hatte man auch keine Tieropfer mehr. Das Tieropfer, es ist ein grausiges Bild. Und das ist notwendig. Wir brauchen als Menschen grausame Bilder, um echt erinnert zu werden. Wir allein mit Worten genügt es nicht. Ich kenne aus der Kindheit so Schlagworte, ob das nun ausgeübt wurde oder nicht, dass manchmal ein kleiner Schlag an den Hinterkopf das Denkvermögen erhöht. Oder wir kennen auch solche Ausdrücke, wer nicht hören will, muss fühlen. Warum ist denn das so? Wegen der Strafe? Nein, wegen der Hilfe. Wir sind oft nicht befähigt, nur aufgrund eines Wortes hin eine richtige Haltung einzunehmen. Wir müssen oft praktische Erfahrungen machen. Es muss schlimm aussehen und schon schrecken wir zusammen. Wir schrecken zusammen, wenn ein Mensch auf der Straße umfällt und liegt dort. Oh, das ist ein Bild, was uns nachgeht. Aber solange er auf den Füßen steht, glauben wir nicht, dass es ihm genauso schlecht geht, als ob er liegt. Ja, nur die Tatsache, jetzt liegt er, dann muss es ihm schlecht gehen. Aber er ist genauso sündig und verloren, wenn er auf seinen Füßen steht. Und wenn er schnell laufen kann. Deswegen diese Tieropfer, das Blut. Ja, da musste ein Tier sterben, geschlachtet für mich, verbrannt und so weiter. Diese Bilder sollten Sie wachhalten im Blick auf Ihren eigenen Zustand. Damit Sie am Tag, wenn die Erlösung in Jesus Christus naht, Danke sagen können. Jetzt ist er endlich da. Ochsen- und Bocksblut, haben wir gelesen, konnten ja diese Vollkommenheit der Erlösung von den Sünden und die Versöhnung nicht erreichen, nicht bringen. Diese Opfer alle, diese Opfergaben und Opferarten mussten in Jesus Christus Erfüllung finden. Israel sollte also die Haltung auf die gänzliche Erlösung hin von den Sünden und dem ewigen Leben, dem Geschenk des ewigen Lebens, auf den zukünftigen, den Messias, der angekündigt ist, setzen. Gott hat das ja nicht verschwiegen. Er hat ja nicht gesagt, ich gebe euch nur diese Opfer, sondern ich gebe euch die Opfer, denn ihr sollt warten auf den, der da kommt. Also die Beziehung ist ja aufgebaut worden zwischen dem Gottesdienst und der Erwartung dessen, was dort kommen soll. In 5. Mose 18, Vers 15 bis 19, sprach der Herr gleich durch Mose zu dem Volk: Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, dir erwecken aus dir, also aus dem Volk Israel und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Wie du denn von dem Herrn, deinem Gott, gebeten hast am Horeb, am Tage der Versammlung und sprachst, ich will hinfort nicht mehr hören die Stimme des Herrn, meines Gottes, und das große Feuer nicht mehr sehen, dass ich nicht sterbe. Und der Herr sprach zu mir, siehe, sie haben wohl geredet. Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben, der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Und wer meine Worte nicht hören wird, die er in meinem Namen reden wird, von dem will ich's fordern. Hier ist also bereits schon die Ankündigung dessen, der kommen soll, der alles zurechtbringt, der die Vermittlung zwischen den Menschen und dem himmlischen Vater verursachen wird. Das Volk Israel konnte die direkte Rede Gottes nicht ertragen. Sie haben gesagt, nein, wir können dies Feuer und diese Stimme nicht ertragen. Er muss einen anderen Weg finden, zu uns zu reden, durch Mose. Und dann wird hier die Bestätigung kommen, ja, ich habe den anderen Weg. Ich rede durch den künftigen Propheten. Wir wissen, durch den Sohn, den Messias, zu euch. Er wird die Vermittlung geben. Und seine Stimme ist meine Stimme. Sie ist absolut. Und ihm muss man gehorchen. Jetzt verstehen wir also, die Opfer waren nicht nur so im Raum, man wusste nicht, was damit anzufangen, sondern sie sollten ein Wachhalten des eigentlichen Zustandes des Menschen bewirken, um auch in der Erwartung auf diesen Propheten, diesen Mann zu warten, der dann die Sünde hinwegnimmt, der dann diese Worte spricht, die zum ewigen Heil dienen. Alles ist vorausgesagt. Deswegen in Johannes 5, Vers 24 bestätigt ja quasi, der Herr Jesus diese Worte, indem er dann auf sich und die Verheißung des himmlischen Vaters hinwies. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, also dem himmlischen Vater, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wer also mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, wer also bereit ist, jetzt diese Erfüllung anzunehmen, wer in dem Zustand geblieben ist, der Erkenntnis, dass er erlösungsbedürftig ist und gewartet hat auf den Messias, der wird jetzt diese Worte hören, sie annehmen und dadurch leben. In Psalm 40, so haben wir ja Zitate im Hebräerbrief gerade gelesen, sprach Jesus Christus bereits von dem Einverständnis, in den vom Vater bereiteten Leib zu gehen. Das ist hier eine ganz prägnante Stelle, wo wir merken, die Psalmen sind nicht Worte von David oder von irgendeinem Menschen, sondern hier neigte sich durch den Heiligen Geist in den David ein Gespräch nieder. Da redete der Vater mit dem Sohn. Und das gab er durch den Geist einfach wieder. Hier war das nicht David, der etwas zu sagen hatte, sondern es unterhielt sich der Vater mit dem Sohn. Ja, ich sage ja dazu, du hast mir den Leib bereitet. Dir gefallen die Opfer, Brandopfer und Gaben gar nicht. Das ist ja nur eine Vorschattung. Du hast mir den Leib bereitet. Ich will diesen Leib beziehen. Ein Gespräch zwischen dem Vater und dem Sohn. Er sagt ja zu diesem bereiteten Leib, dass er dort hineingeht, um das einmalige Opfer, das heilige und vollgültige Opfer zu bringen. Diese Leibbereitung von Gottes Seite her wurde ja auch schon durch den Propheten Jesaja angekündigt in Kapitel 7, Vers 14. In einem Zeichen sollte das geschehen. Du wirst, darum so wird der Herr euch selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie heißen Gott mit uns. Da ist ein Leib bereitet. Siehe, eine Jungfrau. Nicht, es widerspricht sich ja. Jungfrau und schwanger. Passt ja nicht zusammen. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger. Ich habe einen Leib bereitet. Und was dort geboren wird, heißt Gott mit uns. Immanuel, ja? Und später wurde der Maria das dann auch offenbart in Lukas 1, 35. Diese Prophetie wurde nochmal aufgegriffen und gesagt, das ist das, was schon verheißen ist. Der Leib ist vom Vater bereitet, der dann als Sühneopfer gegeben werden soll. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, zu Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Den Leib hast du mir bereitet. Vater, ich sage ja dazu. Ich lese mal diese Verse in Psalm 40, Vers 7 bis 9. Opfer und Speisopfer gefallen dir nicht, aber die Ohren hast du mir aufgetan. Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer. Da sprach ich. Siehe, ich komme, im Buch ist von mir geschrieben. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Zwiegespräch zwischen Gott Vater und Sohn. Und durch den Propheten Jesaja gesagt, ich habe einen Leib bereitet. Eine Jungfrau ist schwanger. Da wird etwas geboren werden, was bedeutet, Gott kommt zu den Menschen. Gott mit uns. Es wird Gottes Sohn genannt werden, so wurde es zu Maria gesagt. Der Sohn Gottes war schon immer da. aber er sollte in das Fleisch kommen, um unseretwillen. Die jüdische Gemeinde wurde durch diese Erkenntnis in der Gewissheit bestärkt, dass also der Messias kein weiterer Gott ist, durch dessen Verehrung sie das erste Gebot übertreten würden: Du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Hier im Hebräerbrief wurde jetzt also neu diskutiert und aufgezeigt, es ist kein zweiter Gott. Es ist ein und derselbe Gott. Dieser Sohn war schon immer da, jetzt ist nur ein Leib bereitet, in den er kam. Es ist Sohn und Vater in einem. Es ist derselbe, der eine Gott. Gott selbst kam in seinem Sohn, in diesen Leib. So lesen wir es dann auch im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 19. Gott selbst war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Gott selbst. Nicht, verstehen wir? Gott hat sich einen Leib bereitet und in Christus, in seinem Sohn, das Zwiegespräch mit sich selbst, offenbarte er sich und brachte eigens dieses Opfer. Deswegen heißt es Immanuel, Gott mit uns, weil Gott selbst dort ist. Gott war in Christo. Wir lesen da auch Psalm 101, diese Fragestellung, die der Herr Jesus auch gab in Matthäus 22. Was glaubt ihr denn, wessen Sohn ist der Messias? Da haben sie gesagt, na, das ist doch Davids Sohn. Ja, wie kommt denn das, dass in dem Psalm David steht, der Herr hat gesagt zu meinem Herrn. Gott hat gesagt zu Gott. Wie ist er denn da Davids Sohn? Diese Beweisführung hat auch der Herr Jesus geführt. Auch im Psalm 110, Vers 1 steht: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Der Herr sprach zu meinem Herrn. Diesen Satz müssen wir beobachten, ja? Der Herr sprach zu meinem Herrn. Also hier steht von zwei Herren. Gott sprach zu meinem Gott. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Und in der Apostelgeschichte 2, nach Pfingsten, wurde das nochmal aufgegriffen, um es deutlich zu machen. Vers 33 bis 35. Nun, er durch die Rechte Gottes erhöht ist und empfangen hat die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater, hat er ausgegossen dies, das ihr hier seht und höret. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren. Er spricht aber, der Herr hat gesagt zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Gott kam vom Himmel und Gott fuhr zum Himmel. Gott in Gott, nicht zwei Götter. Deswegen den Leib hast du mir bereitet. Gott kam in den bereiteten Leib. Gott war in Christo und dass er durch das Eigenopfer Gottes, wenn das gebracht wurde, kein weiteres menschliches Opfer nötig sein kann. Wenn Gott ein eigenes Opfer bringt, braucht es kein Menschenopfer mehr, kein menschliches Opfer, kein Opfer, was durch die unvollkommenen Menschen dargebracht wird. Das soll diese Beziehung gerade an die Hebräer widerspiegeln und sagen, schaut, eure Opfer braucht ihr nicht mehr zu bringen, denn Gott hat selbst sich ein Opfer zubereitet und er war in Christo. Jesus Christus war in Gott. Wir haben gesagt, Gott war in Christus, versöhnte die Welt, und Jesus war in Gott. Weil er schon vor allem vor der Schöpfung der Menschen existierte und da war. Christus war in Gott. So lesen wir es auch in Sprüche 8, Vers 22. Im Blick auf die Weisheit Gottes, von der der Apostel Paulus später im Korintherbrief stand, Christus ist uns zur Weisheit gemacht, zur Erkenntnis, zur Erlösung, zur Weisheit. Er ist die Weisheit. Und was spricht sie hier? Der Herr hat mich gehabt im Anfang seiner Wege. Ehe er etwas schuf, war ich. Christus in Gott. Gott in Christus. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit, von Anfang der Erde. Da die Tiefe noch nicht waren, da war ich schon geboren. Da die Brunnen noch nicht mit Wasser quollen. Ehe denn die Berge eingesenkt waren, vor den Hügeln war ich geboren. Da er die Erde noch nicht gemacht hatte und was darauf ist, noch nicht Berge und Erdboden da war, da war ich da. Da er die Himmel bereitete, war ich da selbst. Da er die Tiefen mit seinem Ziel fasste, da er die Wolken drum festete, da er festigte die Brunnen der Tiefe, da er dem Meer das Ziel setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten sein Befehl, da er den Grund der Erde legte, da war ich der Werkmeister bei ihm. Und hatte meine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Und ich spielte auf seinem Erdboden und meine Lust ist bei den Menschenkindern. So gehorcht mir nun meine Kinder, wohl denen, die meine Wege halten. Genau diese Worte, die auch zu Mose und durch Mose dem Volk gesagt wurden, diesem sollt ihr gehorchen. Gott in Gott. Christus in Gott. Gott in Christus. Ja, diese Einheit. Und darum ist es das Vollkommene. Gott hat sich selbst einen Leib bereitet. Im Psalm 2 steht ja auch, wir kennen dies, aber in diesem Kontext mal wiederholt, in Vers 6, ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Ich habe ihn bereitet. Und deswegen steht im Vers 12, küsst den Sohn, Gott, Christus, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen, aber wohl allen, die auf ihn trauen. Auch in Johannes 17, 5, ja, ehe der Welt Grund gelegt war, wird das wiederholt, sagt der Herr Jesus, und nimmt genau Bezug auf diese vorhergehenden alttestamentlichen Stellen. Da hast du mir ja die Herrlichkeit gegeben. Ich war in dir, du in mir. Ja, lesen wir mal den Vers 5, Johannes 17. Nun verkläre mich du, also am Ende des Weges auf der Erde, jetzt sollte Golgatha kommen und dann wieder die Zurückaufnahme in den Himmel, verkläre mich du, Vater, bei dir selbst mit der Klarheit, die ich hatte bei dir, ehe die Welt war. Also hier wird keine neue Klarheit geschaffen, sondern die alte, die schon immer da war, wieder hervorgebracht. Gott in Gott. Und daher dieses vollkommene Opfer. Was Gott in Christus tat, war nicht nur einmalig, sondern auch ewig gültig, weil es aus der Vollkommenheit Gottes hervorging für die Vollkommenheit. So lasen wir in Hebräer 10, Vers 10 und 14, ich lese die beiden Verse nochmal. In diesem Willen sind wir geheiligt auf einmal durch das Opfer des Leibes Christi. Vers 14, denn mit einem Opfer hat er in Ewigkeit vollendet, die geheiligt werden. Hier wird also das Wort Heiligung ganz deutlich angesprochen mit einmalige Heiligung, nicht einen Ablauf zu einer Heiligung hin, zum Ziel einer Heiligung hin, sondern eine Heiligung auf einmal. Gottes Wege sind nämlich vollkommen, so wie es auch Psalm 18, Vers 31 sagt, unter anderem, Gottes Wege sind vollkommen, absolut. Das einmalige, ewiggültige Opfer Jesu bringt ja zugleich eine Heilssicherheit im Blick auf die Vollendung. Ich weiß, das ist ein Wort, über das man oft streitet. Heilsgewissheit, das lassen wir stehen, aber Heilssicherheit? Ja, es gibt eine Heilssicherheit im Blick auf die Vollendung. Das steht fest und ist sicher. Dieses Opfer ist fest. Da sind wir ganz sicher. Wer sich auf dies verlässt, ist gesichert. Darin liegt die Sicherheit, weil Jesus Christus mit dem einen Opfer einmal zur einen Zeit eine vollkommene Heiligung vollbracht hat. Da gibt es nichts mehr hinzuzutun. Darin sind wir durch den Glauben an ihn komplett heil, völlig geheiligt. Gleich, was jetzt hier auf Erden noch geschieht. Wir sind geheiligt. Wir stehen mit beiden Beinen, nicht nur mit einem Bein, in der Vollendung in der Ewigkeit. Wir sacken nicht mehr zurück in die Verlorenheit. Das heißt auch Heilssicherheit im Blick auf diese Vollendung. Die haben Kinder Gottes und sie haben ein Recht, das zu betonen. Denn sie ehren dadurch den Herrn, wenn sie das betonen. Und sagen, in Christus bin ich gesichert. Ich falle nicht mehr zurück, weil er diese Heiligung geschaffen hat und gesagt hat, niemand wird euch aus dieser Heiligung aus meiner Hand reißen. Und nichts, noch nicht mal eure eigenen Schwachheiten. Ihr bleibt gebunden darin, weil Gott in Gott das vollbracht hat. Aus der Ewigkeit zur Ewigkeit, vor dem Angesicht des ewigen Gottes, der ja dazu gesagt hat. Die jüdische Gemeinde konnte nun im Glauben erkennen, dass nichts mehr zur Vollendung des Heils vor Gott hinzuzufügen sei. Jesus als der hohe Priester hat seinen Dienst vollendet und kann deshalb zur Rechten des Vaters sitzen. Das Wort sitzen ist dabei sehr wichtig, was wir hier gelesen haben. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Denn wer sich gesetzt hat, ist fertig mit der Arbeit. Ist fertig mit der Arbeit, mit dem Dienst der Versöhnung. Und als auch Stephanus ja den Himmel offen sah und sah Jesus zur Rechten des Vaters, war das ein Zeugnis davon, es ist fertig. Die Arbeit ist fertig. Sitzen heißt Ruhe. Als Gott am siebten Tag ruhte, war alles fertig. Deswegen ruhte er. Es gab gar nichts mehr zu tun. Ja, deswegen ruhte er am siebten Tag. Es war alles vollendet. Und Jesus setzte sich zur Rechten. Es war fertig. Es gibt nichts mehr zu tun. Jetzt sollen wir nur noch das im Glauben annehmen und dann dürfen auch wir uns setzen und zur Ruhe kommen. Innerlich zur Ruhe kommen. Vollkommen. Fertig. Wir sollen von dieser Ruhe aus leben. Nicht zur Ruhe hin. Die Ruhe ist da. Jesus hat sich gesetzt. Und ich freue mich so sehr darüber, über diese Verheißung des Herrn in Offenbarung 3, Vers 21, die er besonders zu diesen, die wieder in die Unruhe der Welt zurückgefallen sind, sagt, nämlich zu der Gemeinde zu Laodicea, die gemeint haben, dass eine weltliche Ruhe die wahre Ruhe ist. Wir haben ja alles hier, sind reich, satt, wir brauchen nichts. Der Herr sagt, kehrt um, lasst euch von mir beschenken. Dann will ich euch etwas geben, dass ihr auch euch setzen könnt. So wie ich mich gesetzt habe zur Rechten des Vaters, sollt ihr mit mir auf meinem Stuhl sitzen, zur Ruhe kommen. Wenn ihr mir vertraut, zur Ruhe kommen. Das sagt er zu der Gemeinde zu Laodicea. Wer überwindet, ja, dem will ich geben, mit mir auf meinem Stuhl zu sitzen. Ruhe. Fertig. Und das Angebot gilt schon in dieser Zeit, dass wir diese Ruhe zulassen. Wir arbeiten nicht auf eine Ruhe hin, sondern Gott in Gott will, dass wir von seiner Ruhe aus leben. Wir sind in ihm zur Ruhe gekommen. Es gibt nichts mehr zu tun. Es gibt nur noch das Zeugnis zu leben, dass ich zur Ruhe gekommen bin. Und das wird die Welt sehen. Warum ist der zur Ruhe gekommen? Bei uns ist alles unruhig. Wie kommt man zu dieser Ruhe? Dann sagen wir, Christus ist der Friede. Ja, den brauche ich auch. Nimm ihn an, dann kommst du auch zur Ruhe. Das ist das Zeugnis. Wir leben nicht zur Ruhe hin, sondern von der Ruhe aus. Im Gegensatz ja zu den irdischen Priestern im alten Bund, die mussten stets neue Opfer bringen, sie blieben also immer in Bewegung. Sie kamen nicht zur Ruhe. Christus hat das Opfer gebracht, setzte sich hin und kam zur Ruhe. Nun hat der Gläubige eine dreifache Heils- und Heiligungserfahrung. Zum Ersten, nach der Stellung vor Gott ist er vollkommen heilig und hat dadurch das ewige Leben und die ewige Lebensgemeinschaft. Wer den Sohn hat, hat das Leben. 1. Johannes 5, Vers 12. Oder wir denken an die Worte, die wir schon mal zitiert haben, des Schächers am Kreuz, wo er sagte, denke an mich, wenn du ins Paradies kommst. Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ja, vollständig vollkommen. Das ist eine Heiligungserfahrung, die wiedergeborene Gläubige machen. Die können dann sagen, ich habe keine Sünde mehr. Ich passe zu Gott. Das ist eine gewaltige Aussage. Ist so ein einfacher Satz. Aber das ist ein neuer Zustand, der die geistliche Wahrheit widerspiegelt. Ich passe jetzt zu Gott. Ich kann jede Sekunde abgerufen werden und passe in den Himmel. Jede Sekunde. Da fehlt überhaupt nichts mehr. Ich muss nichts mehr aufarbeiten. Ich bin zur Ruhe gekommen. Ich habe mich mit Christus gesetzt. Denn er hat sich gesetzt und sagt, setz dich auch hier hin. Alles fertig. Alles komplett. Darum werden die, die Jesus im Glauben angenommen haben und wiedergeboren sind, auch in der Schrift Heilige genannt. Weil alles heil geworden ist. Sie werden deswegen Heilige genannt. Nicht im Blick auf das, was sie äußerlich hier noch sind, sondern im Blick auf das, was sie vor Gott geworden sind, durch Jesus. Heilige. Heilige sind vollkommene. Vollkommene Menschen. Vollkommene Wesen. Philipper 1, Vers 1 schrieb ja Paulus auch an die Heiligen. Wie konnte er an die Philipper schreiben, an die Heiligen, die ja doch noch so äußerlich gesehen manche Begrenzungen aufzuweisen hatten. Heilige der Stellung nach. Ihr seid vollkommen. Auch Hebräer 3, Vers 1, heilige Brüder, abgesondert für Gott, heißt das in der Einseitigkeit. Heiligung heißt ja überhaupt, auf die Seite Gottes genommen worden zu sein. Heilig. Das Zweite, der Erfahrung nach werden wir geheiligt, indem wir durch den Geist Gottes in die Erfahrung mit dem fertigen Zustand gebracht werden und dadurch Sicherheit über die vollkommene Annahme Gottes bekommen. Also, wir haben auch die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Wir, dem Zustand nach sind wir vollkommen und heilig, merken aber auch noch unsere äußere Unvollkommenheit, werden durch den Heiligen Geist ermahnt und geführt im Blick auf die fertige Vollkommenheit und sind dadurch gesichert, dass Gott uns angenommen hat, trotz der äußeren Unvollkommenheit. Er zeigt uns immer wieder, schau, du bist vollkommen vor mir. Und jetzt darfst du dich führen lassen durch meinen Geist, dass auch das andere noch nachhinkt. Aber du bist es. Er tut diese Heiligung in unserem äußeren Leben immer im Blick auf das Fertige. Sonst würden wir ja entmutigt werden. Wenn wir nur im Blick auf unseren jetzt äußeren Zustand schauten, dann würden wir ja sagen, wir sind ja immer noch nicht fertig. Werden wir bis zum Lebensende fertig? Werden wir das schaffen? Nein, es wird uns gezeigt, es ist geschafft und jetzt wirst du geleitet, dir wird dieser Zustand verklärt, dass du auch mehr und mehr äußerlich da hineinkommst. Gott erklärt uns durch seinen Geist, was er alles fertig gemacht hat was schon fertig ist. Und das bejahen wir auch, so wie Jesus bejaht hat, du hast den Leib mir bereitet. Und ich bejahe das jetzt auch und darf das schrittweise einnehmen. Ich weiß nicht das komplett, wie das aussieht, das Vollkommene. Deswegen erklärt mir der Geist das schrittweise. Und ich sage ja, komm wieder einen Schritt voran, wieder einen Schritt voran. Aber ich sage ja zu dem für mich bereits Vollkommenen. Verstehen wir? Das ist eine zweite Sicherheit. Und das geschieht durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes, Johannes 17, 17, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit, ist immer wieder der Spiegel, zeigt, schau mal, das ist die Vollkommenheit, die für dich schon da ist. Nicht? Ach so, äußerlich, ja, das will ich dann auch hier schon mal probieren und sehen, dass ich das hinkriege, ja, dass das bei mir auch äußerlich da ist. Darum ist das Wort Gottes da. Nicht, dass das Wort Gottes uns in die Kneifzange nimmt und sagt, schau mal, das musst du alles erst noch machen und tun und damit du vollkommen wirst. Nein, es ist dafür da, um zu zeigen, vollkommen bist du. Aber äußerlich sollst du hier auch noch zur Ehre des Herrn umgewandelt werden. Wir müssen immer von dieser Gewissheit und darum auch Sicherheit ausleben, bei allem, was wir tun, auch im Heiligungsleben hier auf dieser Erde, dass wir schon fertig sind, nicht erst fertig werden. Also durch Gottes Wort wird uns dieser Spiegel gezeigt, was wir eigentlich schon sind. Durch die Erkenntnis, die langsam zunimmt, 2. Korinther 3, Vers 18, das, was wir eigentlich schon eingenommen haben in Christus, ohne es genau zu wissen. Das Handeln in der Liebe, Epheser 5, 25 bis 26, Christus, der seine Braut, seine Gemeinde vollkommen darstellt, ohne Flecken und Runzel, ist schon alles fertig? Wir dürfen uns da einfach hineinbegeben und ja sagen. Und die Werke des Friedens, 1. Thessalonicher 5, 22, 23. Wir merken bei dieser Betrachtung, dass die Nachfolge Jesu viel einfacher ist, als wir denken. Wir machen das oft so kompliziert und so anstrengend. Und dabei ist das gar nicht anstrengend. Es ist nur eine ständige Bejahung dessen, was wir in Christus eigentlich schon haben. Dass wir immer wieder sagen, ach, das haben wir auch, ja, da will ich auch ja sagen. Das haben wir auch schon, ja, da sage ich auch ja. Wir müssen es gar nicht mehr erarbeiten. Und das sollten die Juden auch merken, die stets im Fleiß standen, vor Gott zu arbeiten, eine Vollkommenheit aufzurichten. Du brauchst jetzt nur noch ja sagen, was Gott in Gott schon für dich getan hat. Es ist ja schon alles fertig. Das vollkommene Opfer Jesu zur ewigen Absonderung für Gott bewirkt auch die Umwandlung des Gläubigen in Worten, in Taten, in Wesen. Da diese Umwandlung, die er zuvor durch eigene Anstrengung anstrebte, die Beachtung der Gebote und Auflegung von Ritualen, dadurch wollte er diese Umwandlung erreichen. Nun aber geschieht es durch den Heiligen Geist. Das Gesetz im Herrn, das ist im Herrn verankert. Ich lese nochmal Vers 15 und 16 aus unserem Text. Es bezeugt uns das aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem er zuvor gesagt hat, das ist das Testament, das ich Ihnen machen will nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in Ihr Herz geben. Das heißt durch den Heiligen Geist. Und in Ihren Sinn will ich es schreiben. Durch den Heiligen Geist. Das Fertige ist in den Gläubigen. Es ist im Heiligen Geist vorhanden. Es ist schon die Garantie, in den Himmel zu passen. Aber jetzt sollen wir auch noch im Äußeren Vollzug durch die Bejahung dessen, was in uns ist, stehen. Und das ist das Wort der Erfüllung, was durch den Propheten Hesekiel ja gesagt worden ist. Es wird die Zeit kommen. Die Zeit kommen, dass ich das Gesetz in ihre Herzen gebe, durch den Heiligen Geist. Vollkommenes Gesetz. Ja. Das dritte noch im Blick auf die Heilssicherheit und Heiligung, das ist im Blick auf die Vollendung. die völlige Vollendung auch der äußeren Heiligung bei der Wiederkunft Jesu. Die äußere Heiligung hat da auch ihr Ende, denn wir werden verwandelt werden. Da bleibt nichts mehr übrig, nachzuarbeiten, dass noch eine weitere Heiligungsphase nötig wäre im äußeren Leben. Alles ist vollkommen. Alles ist fertig. Egal, wann jemand abgerufen wird, ob er gleich nach der Bekehrung abgerufen wird, sofort ist alles fertig. Die innere und die äußere Heiligung. Alles ist fertig. Alles ist anerkannt vor dem Thron Gottes. Denn, wie wir in Epheser 5, Vers 27 lesen, stellt sich Jesus seine Gemeinde selbst vollkommen dar. Er stellt sie sich vollkommen dar, ohne Flecken und Runzel. Wir werden ihm gleich sein. Er vollbringt und vollbrachte dieses Werk. Somit also eine vollkommene Vergebung. Jesus brachte nicht nur Versöhnung für Eingesünden oder Vergehen und auch die Vergebung nicht in Etappen, das heißt in einem gewissen Heiligungsstreben oder Heiligungsweg, sondern er brachte eine völlige, für alle Sünden eine völlige Vergebung und das auf einmal, auf einmal. Deswegen können wir davon ganz fest ausgehen, dass alle Anklagen in unserem Leben im Blick auf Sünde sind gegenstandslos. Sie sind gegenstandslos, denn sie sind alle getilgt. Der Teufel klagt gerne an. Aber in Gottes Augen sind sie bereits alle weg. Wir haben gesagt, der Stachel der Sünde, des Todes, das gehört ja zusammen, ist aufgehoben. Die Sünde kann nichts mehr ausrichten. Sie kann uns nicht mehr aus diesem Heil in Christus herauswerfen. Das konnte sie zuvor. Da war die Macht der Sünde da, uns von Gott zu trennen. Aber jetzt nicht mehr. Ja? Also keine Etappen zu dem Heiligungsversprechen, sondern eine völlige, einmalige, sofortige Heiligung durch das Opfer Christi. Es ist eine Versöhnung, die für die ganze Welt ist, für die Gläubigen vornehmlich, aber auch für die ganze Welt ist sie geschehen. Jeder ist dazu eingeladen. Und zwar ist sie geschehen, bevor jeder gläubig wurde. Diese Tatsache, diese Versöhnung ist geschehen, bevor ich gläubig wurde. Schon für mich fertig. In Römer 5, Vers 8 steht, darum preist Gott seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. Das heißt, als wir noch ferne waren von ihm, ist dieses fertige Werk, das Einmalige, das Vollkommene, bereits geschehen. Solche vollkommene Vergebung macht jede weitere Opfergabe für Sünde unnötig. Es ist kein Ablass mehr nötig. Auch kein Ablass in dieser Zeit. Ja, es gibt immer noch den Ablasshandel in verschiedener Weise. Es ist nicht mehr nötig. Es ist ein vollkommener Ablass geschehen. Die Freundlichkeit Gottes ist uns erschienen, machte uns nach seiner Barmherzigkeit selig durch das Bad der Wiedergeburt, so steht es in Titus 3. Das gläubige Israel, und wir kommen immer wieder darauf zurück, weil es ja hier im Hebräerbrief gerade um diese Gruppe ging, die den alttestamentlichen Gottesdienst sehr genau nahm und darin Gott dienen wollte, und nun Fragen hatte, inwieweit sie davon abgelöst werden durften. Das soll hinfort eine Demonstration werden und merken und eine Festigung bekommen in der Heiligung, eine Demonstration dafür, dass die Heiligung geschehen ist. Vor dem Volk, was diese Heiligung noch nicht annehmen konnte, sollten sie dieses Zeugnis geben können. Darum hat ja der Apostel Paulus auch besonders gerade unter den Juden in der Synagoge immer wieder darauf hingewiesen, dass er ja auch ein Jude ist. Und dass er das erlebt hat, ohne gotteslästerlich zu handeln. Er hat keinen zweiten Gott. Und somit ist er ein Zeugnis als Jude vor den Juden geworden. Die Heilsgewissheit war in ihm festgeworden. Die Tätigkeiten im neuen Gottesdienst liegen im Wesen des Gläubigen, in der Liebe, im Dienst am Nächsten. Darum steht in Galater 5, Vers 6, der Glaube wird tätig in der Liebe. So ist es. Hier trifft zu, was Paulus auch an die Epheser schrieb, Kapitel 1, Vers 3, wo er sagt, gelobt sei Gott, der uns ja angenommen hat und der uns gesegnet hat mit geistlichem Segen in himmlischen Gütern. Also er verwies auf den Segen, der in Christus gegeben ist. Gott in Gott. Gelobt sei Gott, der Vater, der uns gesegnet hat mit geistlichem Segen in himmlischen Gütern.